bist hier bei einer weiteren Folge von Geburt anders denken. Und heute spreche ich mit Amke und Amke ist Doula. Falls du jetzt gerade noch nicht weißt, was eine Doula ist, mag ich dir das kurz erklären. Und zwar, das Wort Doula kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet übersetzt so viel wie Dienerin der Frau. Und eine Doula ist letztendlich eine Frau, die schon mal ein Kind geboren hat und jetzt andere Frauen in diesem Prozess des Mama-Werdens eben unterstützt. Und es ist eigentlich eine uralte Tradition, dass geburtserfahrene Frauen andere Frauen quasi auf der Reise des Mama-Werdens begleiten. Und Amke bietet letztendlich ganzheitliche Begleitung an für die Schwangerschaft, für die Geburt und für die Zeit danach und gibt auch ganz viele Kurse von Geburtsvorbereitung über Stillvorbereitung und Babymassage und Rückbildung. Also hat da ein ganz, ganz umfangreiches Programm. Alle Infos zu Amke habe ich dir mit in die Shownotes gepackt. Und der Unterschied letztendlich von einer Doula zu einer Hebamme ist, dass eine Doula keine medizinische Ausbildung hat und daher keine medizinischen Ratschläge geben kann. Aber Doulas begleiten die seelische Ebene, die mentale Ebene und die emotionale Ebene. Und diese drei Ebenen finden in unserer heutigen Gesellschaft kaum Bedeutung und die sind so, so wichtig, weil da so viel passiert, gerade in der Schwangerschaft. Und deswegen finde ich die Arbeit von Doulas so, so wichtig, weil viele Hebammen aufgrund von Zeitgründen das gar nicht abfangen können und deswegen glaube ich, ist die Arbeit von Doulas so, so wichtig und ich spreche mit Amke darüber, was sie dazu bewegt hat, Doula zu werden und was ihre Geburten damit zu tun haben, weil du dir wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen denken kannst, dass die beiden Dinge ein bisschen zusammenhängen und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge. So, ihr Lieben, ich spreche heute mit der lieben Amke. Und wir sprechen ja über ihre Geburten und über ihre Reise zum Doula werden und sein. Und ich freue mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast, Nina. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und freue mich auf unser gemeinsames Gespräch heute.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Als allererstes stelle ich dir die Bedeutungsfragen. Und zwar, was bedeutet für dich Frau sein?
Ja, Frau sein. Also ich kann das so ein bisschen aus der heutigen Sicht erklären, was es für mich heute bedeutet. Das hat sich im Laufe meines Lebens natürlich auch schon ein paar Mal ein bisschen verändert, wie du dir sicher vorstellen kannst. Und genau. Aus der heutigen Sicht mit fast 38 ist es für mich so, dass ich wirklich festgestellt habe, dass unser weiblicher Körper erstmal ein komplettes Wunderwerk ist. Und da bin ich total stolz drauf, eine Frau sein zu dürfen mit diesem wunderbaren Körper. Und wir sind in der Lage, irgendwie auch da geht es ja auch ganz viel bei deinen und bei meinen Themen drum, dass wir auch mit unserem Körper neues Leben schenken können, dass in uns neues Leben heranwachsen kann. Und das ist für mich auf jeden Fall der Inbegriff von Frau sein, weil das können die Männer nicht.
Ja.
Und ein sehr, sehr großer, guter Unterschied. Wir brauchen sie natürlich dafür, gar keine Frage, aber ich finde also dieses Wunderwerk, was unser Körper ist, das ist erstmal so, ja, die beste Ausprägung von Frau sein, die ich auch am liebsten habe daran.
Und wann hast du, weil das ist ganz interessant, weil du gesagt hast, es hat sich verändert, wann hast du das für dich so festgestellt mit dem Wunderwerk?
Tatsächlich nach meiner ersten Geburt, nachdem ich das erste Mal geboren habe. Und mit der Auseinandersetzung dann danach, aber wirklich auch erst danach, ja, nicht im Vorfeld und nicht während der Schwangerschaft, sondern wirklich erst dann mit der Geburt. Da werden wir sicher noch drauf zu sprechen.
Auf jeden Fall, ich freue mich jetzt schon mega drauf. Und was bedeutet für dich Mama sein?
Ja, als ich Mama wurde, das erste Mal vor jetzt mittlerweile fast 8 Jahren, da ist mir auch ein Bewusstsein darüber gekommen, dass wir ja eigentlich Zeuge davon sind, wie so ein bisschen, also wie der Kreislauf des Lebens beginnt und wir gerade so am Anfang im Leben unserer Kinder halt ja auch wirklich eine super, super bedeutende Rolle haben. Und ja, ich finde das total spannend, dass einfach durch die Mama-Augen hat man im Prinzip da einen ganz neuen Blick drauf gekriegt und kann jetzt so seine Kinder wachsen sehen und ja, ihnen beim Lernen zugucken. Das finde ich ganz wunderbar. Und ja, da eben durch diesen Blickwinkel zu schauen, das ist für mich das Mama-Sein. Der Inbegriff von Mama sein, dass ich meine Kinder dabei ja einfach begleiten darf.
Ja, wunderschön. Und was bedeutet für dich Doula sein?
Ja, da habe ich mir gerade, ich bin ja erst ja, seit, ich sag mal, gut 1,5 Jahren Doula geworden und das ist eigentlich auch noch so eine ganz frische Erkenntnis für mich und auch die wird sich bestimmt noch mal verändern, das schon mal vorweg. Aber also grundsätzlich ist, bin ich angetreten, diese Reise als Doula zu gehen, weil ich Frauen ein gesundes Geburtserlebnis ermöglichen möchte. Ich möchte einfach dafür da sein für sie in diesem neuen Lebensabschnitt auch. Ja, durch eine gute Geburtserfahrung sicher anzukommen. Ja, wenn eben da in dem Moment aus einer Frau eine Mama wird.
Ja, sehr besondere Momente auf jeden Fall. Mhm. Und in dem Zusammenhang, was bedeutet für dich Geburt?
Geburt kann ich eigentlich so mit einem einzigen Wort beschreiben und das ist kraftvoll.
Kraftvoll.
Kraftvoll. Also das trifft es eigentlich am allerbesten. Und ja, das mag ich einfach so stehen lassen.
Das ist
kraftvoll.
Gut. Kraftvoll. Ist auch ja, ein schönes Wort für Geburt. Mhm. Und man hat schon so ein bisschen ja, herausgehört, dass deine Geburten dich irgendwie verändert haben.
Ja.
Und ich glaube, jede Geburt verändert jede Frau. Und zuallererst, wo hast du geboren und was haben diese ja, Geburtserlebnisse mit dir gemacht?
Ja, also meine beiden Kinder, die inzwischen 8 und 6 Jahre alt sind, habe ich im Geburtshaus geboren. Und die Entscheidung dahingehend war gar nicht so ein langer Prozess tatsächlich, außerklinisch zu gebären zu wollen, sage ich jetzt mal ganz förmlich, sondern das war so, dass wir uns 1, 2 Kliniken angeschaut haben, mein Mann und ich, und relativ schnell für mich klar war, dass das nicht ein Umfeld ist, in dem ich diesen besonderen Moment irgendwie für mich erleben möchte. Und dann haben wir uns für eine Geburt im Geburtshaus entschieden und haben aber erstmal gar keinen Platz gehabt und immer noch lange, lange gehofft und gebangt, weil wir nur einen Wartelistenplatz hatten zuerst. Das ist ja schon so, dass ja, die Geburtshäuser doch sich immer größerer Beliebtheit erfreuen und auch Wartelisten haben. Und ja, ich bin da guter und voller Hoffnung gewesen, dass es noch klappen wird. Und tatsächlich, etwa 6 Wochen vor ET, haben wir dann die Zusage bekommen. Und da war ich sehr, sehr glücklich darüber, dass das geklappt hat. Und ja, ich war von Anfang an eigentlich zum Thema Geburt voll im Vertrauen. Also ich habe irgendwie eine gute Vorstellung davon gehabt, dass das funktionieren muss, weil das hat ja schon seit Jahrtausenden funktioniert, dass wir Frauen Kinder auf die Welt bringen. Und diese Geburt, ich sag mal, durchstehen, ja, und dass das gut funktioniert. Und ja, deswegen habe ich mich mit dem Thema im Laufe meiner ersten Schwangerschaft natürlich auch immer intensiver auseinandergesetzt. Was bedeutet Geburt eigentlich? Wie kann das aussehen? Wie kann das natürlich auch insbesondere im außerklinischen Umfeld aussehen? Und ja, bin immer mehr weggekommen von Bedenken. Man kriegt natürlich auch aus seinem Umfeld relativ viele Fragen und Bedenken zu dem Thema, ach was, ihr geht nicht ins Krankenhaus? Nein, wollen wir nicht. Und ja, das kann natürlich auch so ein bisschen zur Unsicherheit führen, aber bei mir hat das tatsächlich genau das Gegenteil bewirkt. Ich bin immer tiefer und stärker ins Vertrauen gekommen, dass das die richtige Entscheidung für uns ist.
Und wie genau bist du in dieses Vertrauen gekommen? Weil ich glaube, das ist das, was ja ganz viele Frauen heute haben, dieses, sie sagen zwar, sie vertrauen, aber sie fühlen dieses innere, tiefe Vertrauen nicht. Und ich glaube, Vertrauen ist so ein ganz großes Thema, auch ein Problemthema, würde ich sagen, was wir heute haben. Und du hast auch gerade so schön gesagt, dass man ja viel auch von außen eben immer, ne, was abbekommt, gerade wenn man sich für eine außerklinische Geburt entscheidet. Mhm. Und wie bist du da so ins Vertrauen gekommen?
Ja. Das ist genau richtig, wie du die Frage stellst, wie bin ich ins Vertrauen gekommen? Weil ich gebe auch zu, dass ich das nicht von Anfang an hatte, in dem Ausmaß, wie es am Ende meiner Schwangerschaft war. Also es, natürlich habe ich mich relativ frühzeitig schon mit einer außerklinischen Geburt auseinandergesetzt, aber habe natürlich auch selber in mir drin also viele Bedenken gespürt am Anfang. Und das hat sich eigentlich im Laufe der Schwangerschaft immer mehr gelegt, wie ich eben schon sagte, genau. Und der Grund dafür ist eigentlich, dass ich ja immer mehr auf meinen Körper gehört habe und immer genauer hingehört habe, auch im Laufe der Schwangerschaft. Da ist ja eh so ein Moment, wo wir, ich sag mal, sensibler auf uns achten, ein bisschen mehr in uns reinspüren, weil ja auch etwas in uns drin ist. Und wir da ja ein bisschen besseren Bezug zu haben, vielleicht, als noch vor so einer Schwangerschaft, gerade zu dem, was sich da so verändert und tut und so. Und ich einfach gemerkt habe, was mein Körper schon im Laufe der Schwangerschaft eigentlich einrichtet, damit es diesem Baby gut geht und damit auch das Baby alles bekommt. Ja, manchmal geht es ja auch der Mama einfach nicht gut. Das hat aber ja auch alles seine Gründe. Ja, diese Übelkeit am Anfang und die Müdigkeit und die Mattigkeit und dass man vielleicht nochmal einen Infekt durchsteht oder ähnliche Sachen. Also es hat, die Natur hat das alles so, so intelligent eingerichtet. Und wenn man einfach mal ein bisschen drauf guckt und sieht, okay, jetzt passiert das, weil die Natur sich das und das dabei gedacht hat, dann merkt man immer mehr, dass das ein super, super ausgeklügeltes System ist.
Absolut. Und
da bin ich im Laufe der Schwangerschaft immer mehr in dieses Vertrauen gekommen, dass mein Körper auch dann in dem Moment, wenn Geburt ansteht, auch die richtige Abfolge kennt, ja, was jetzt zu tun ist, um das Baby hier sicher auf die Welt zu bringen. Und genau, das ist eigentlich so der Grund, wie ich da mehr ins Vertrauen gekommen bin, dass ich einfach gemerkt habe, mein Körper kann an der richtigen Stelle die richtigen Weichen stellen.
Ja, wunderschön. Und wie war das mit deinem Partner? Seid ihr quasi, habt ihr euch zusammen für das Geburtshaus entschieden oder musstest du ein bisschen überreden oder hattet ihr da irgendwelche Streitigkeiten? Das ist ja auch oft ein Thema, ja, unter Paaren, ne?
Ja. Ja, also Streitigkeiten zum Glück nicht. mein Mann war natürlich auch am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ja, Klinik, das macht man ja so, war auch so ein bisschen so sein Ansinnen und wir haben da viel und lange drüber gesprochen und am Ende ist es eben so, dass ich ihn in dieses Vertrauen mit reingezogen habe, dass ich gesagt habe, hier, ne, es ist ja, also ich bringe dieses Baby ja zwangsläufig auf die Welt, unterstütze mich natürlich, aber ich bin ganz, ganz tief im Vertrauen, dass es gut funktionieren wird und auch er hat da relativ viel in dem ganzen Prozess auch über mich gelernt und wir über uns gemeinsam, weil das einfach mit sehr viel, ja, Gesprächen natürlich auch einhergeht. Jetzt nicht nur über das Thema Geburtshaus, sondern es ist ja so das Ganze drumherum.
Ja.
Die ganze Schwangerschaft und die ganzen Veränderungen, die anstehen und auch in der Partnerschaft. Und wenn man da einfach gut im Gespräch miteinander ist, dann ja, ist das, glaube ich, auch eine Sache von Vertrauen natürlich gegenseitig, aber mein Mann ist eben dann so ins Vertrauen gekommen, dass er gemerkt hat, okay, also das konnte ich gut ausstrahlen, dass ich mir sicher bin und konnte ihn mitnehmen auf die Reise.
Ja, wunderschön. Ich glaube, das ist eigentlich auch so das Wichtigste, dass die Frau im Vertrauen ist, und ich glaube, dann spüren das die Männer auch und können sich leichter darauf einlassen. Ich glaube, ja. So ist es wichtig, dass die Frau so den ersten Schritt macht und wirklich merkt, ich bin hier in meinem Körper angekommen und ich weiß, ich vertraue darauf, dass ich das kann.
Ja.
Und dann sind eigentlich die Männer, finde ich, immer so bei allem so mit dabei irgendwie.
Und bei uns ist auch noch ein Aspekt, das fällt mir gerade noch ein, Nina, dass mein Mann auch zu mir sagte, kurz nachdem ich ihm das dann mit dem Geburtshaus das erste Mal sagte, naja, ich kenne dich ja, wenn du dir das vorgenommen hast, dann wird das schon klappen.
Also ja, wo er recht
auch,
hat.
Genau, das war auch nochmal so ein Aspekt dabei, den, ja, also dass ich mir das einfach auch ganz fest manifestiert habe, ja, dass das funktionieren wird. Und ja, deswegen glaube ich auch, haben wir den Platz bekommen schlussendlich und ja, auch eine wunderschöne Geburtserfahrung haben dürfen, alle beide.
Ja, wunderbar. Und man macht sich ja immer, wenn man noch kein Kind geboren hat, macht man sich ja irgendwie Vorstellungen und wie das wird und was weiß ich nicht. Und wie war das letztendlich für dich? Wie war diese Erfahrung? Was hast du für dich aus diesen beiden Erfahrungen mitgenommen?
Also wirklich nochmal an meine Grenzen zu gehen, das war auf jeden Fall nochmal eine ganz zentrale Erfahrung aus der ersten Geburt, also an meine körperlichen Grenzen zu gehen. Und wahrscheinlich bin ich auch darüber hinausgegangen. Das kann ich vielleicht gar nicht mehr so genau einschätzen. Aber wirklich nochmal so, auch wenn man denkt, man kann nicht mehr, dass es dann doch noch weitergeht. Ja, also das ist ja schon auch insgesamt ein harter, steiniger Weg. Aber was ich daran einfach gemerkt habe an Erfahrung ist, wenn man die richtigen, den richtigen Support an seiner Seite hat, dann geht es auch noch ein Stück weiter. Und das hätte ich so in der Form, hatte ich das vorher noch nicht erlebt. Aber ich habe einfach gemerkt, dadurch, dass man guten Zuspruch bekommt unter der Geburt und dass man ja sich gut und sicher aufgehoben fühlt einfach, dass das einen nochmal die Grenzen verschieben lässt. Ja, das ist.
Das hast du schön gesagt, Grenzen verschieben lässt. Das ist, ja. Und bei vielen, gerade bei jungen Frauen, ist ja immer eine sehr zentrale Rolle, spielt ja so das Thema Schmerz. Wie bist du damit zurechtgekommen unter der Geburt? Weil viele sind ja, gehen auch in die Klinik, weil sie sagen, da habe ich Schmerzmittel. Ne? Ja. Das ist ja, gibt es ja im Geburtshaus alles gar nicht. Wie war das für dich?
Also, dass eine Geburt, also Schmerz, ich fange mal so an, Schmerz ist ja irgendwie schon sehr belegter Begriff. Also Schmerz hat, ist ja die, sofort negativ belegt, ja, mit negativen Assoziationen. Und ich würde das eher beschreiben wie Empfindungen, weil eine Geburt ist ja nicht nur schmerzhaft, da sind ja ganz, ganz viele Empfindungen, das wechselt ja ganz, ganz stark. Und die Welle, ja, die ist halt wirklich mal sehr, sehr hoch und mal sehr, sehr niedrig. Also das wechselt dann wirklich auch zwischen absoluter Freude und Vorfreude auch aufs Baby und Glücksgefühlen bis hin zu ja auch Schmerzen, brennen, drücken, ziehen, was auch immer. Das sind ja verschiedene Ausprägungsformen von Schmerz. Und in Summe ist aber der zeitliche Anteil, wo es wirklich ja, schmerzhaft ist, jetzt sage ich mal, also diese negativ belegten Empfindungen, die sind ja eher ein geringerer Teil. Es tut ja nicht einfach die ganze Zeit weh. Ja, eine Wehe ist ja einfach, ich sag mal, 40 bis 60 Sekunden lang und danach gibt es eine Wehenpause und die ist meistens deutlich länger als 40 bis 60 Sekunden. Und in der Zeit kommen ja wieder ganz andere Empfindungen hoch. Und ich glaube, wenn man das einfach für sich so verinnerlicht und sagt, okay, das wechselt sich einfach ab, beziehungsweise der größere Anteil ist unter einer Geburt sicherlich eher von positiven Empfindungen oder ich sag mal vielleicht auch neutralen Empfindungen geprägt, dann ist es, denke ich mal, auch von der mentalen Ebene viel, viel besser auszuhalten.
Ja, das stimmt. Und du hast ja zwei Kinder geboren. Was war so der Unterschied zwischen den Geburten für dich von der Empfindung her?
Tatsächlich konnte ich das bei meiner zweiten Geburt noch deutlich intensiver spüren alles, sowohl die positiven als auch die negativen Empfindungen, weil ich einfach schon wusste, was auf mich zukommt. Ja, ja. Also ich konnte mich da einfach viel besser drauf einlassen und noch besser loslassen bei der zweiten Geburt, weil ich einfach beim ersten Mal natürlich grundsätzlich im Vertrauen schon war, aber natürlich immer noch zwischendrin auch mal abgelenkt war und dachte, okay, ne, wie geht's jetzt weiter? Wo stehe ich gerade? Also ne, der Kopf schaltet wieder an. Wie lange dauert es wohl noch? Und das habe ich bei der zweiten Geburt deutlich weniger bis gar nicht gehabt. Da war es wirklich mehr so im Flow. Also es war, da konnte ich mich viel besser fallen lassen. Und das hat die zweite Geburt auch nochmal deutlich leichter gemacht, würde ich sagen. Ja, dadurch, dass ich da nicht so viel im Kopf war.
Ja, und was würdest du sagen, sind so die Faktoren, warum deine Geburt oder warum du selber sagst, meine Geburt war eine richtig schöne Geburt?
Die Atmosphäre, würde ich sagen, im Geburtshaus auf jeden Fall. Und dass ich wenig Einflüssen von außen insgesamt ausgesetzt war. Also es waren zwar dann zur Geburt in dem Geburtshaus, wo ich geboren habe, dann immer auch zwei Hebammen auf jeden Fall anwesend und meistens auch noch eine Hebammenschülerin und mein Mann. Also es waren jetzt auch nicht wenig Leute da, sage ich mal in Summe. Aber das ist einfach alles sehr zurückhaltend und das ist das Schönste eigentlich daran gewesen, muss ich sagen. Also dass wirklich diese ganze Atmosphäre, diese Zurückhaltung, dass man wirklich, dass die Frau oder das Paar sich seine Geburtserfahrung machen lässt.
Also dass du quasi so einen Rahmen bekommen hast, in den du dich einfach hast fallen lassen können.
Ja.
Und wir hatten ja vorhin schon gesagt, Geburten verändern einiges im Leben. Und ja, wie haben dich deine Geburten verändert, beziehungsweise wie haben sie dein Leben verändert?
Also, dass das so ein kraftvolles Erlebnis für mich war, das hatte ich vorhin ja schon mal kurz gesagt. Also dieses Bewusstsein für mich, mein Körper, meine Kraft und meine Stärke, die ich auch wirklich entwickeln kann in extremen Situationen offensichtlich. Das ist ein richtig gutes Learning gewesen. Ich sag mal so auf körperlicher Ebene und auf mentaler Ebene ist es für mich der Punkt, dass ich wirklich gemerkt habe, ich sag mal so im Laufe meines ersten Wochenbetts, wie ja nicht nur ich geboren habe, sondern wie aus mir, also nicht nur neues Leben entstanden ist, sondern auch wie aus mir selber von einer Frau eine Mutter geworden ist. Also ich habe mich da wirklich so rein entwickelt, ja. Also da hatte ich vorher keine Vorstellung von, wie das so sein wird. Und das ist ja auch nicht in dem Moment der Geburt abgeschlossen, sondern das ist ja so ein Prozess, sage ich mal, der beginnt ja in der Schwangerschaft und endet wahrscheinlich erst spät. Also ich merke ja auch immer noch, wie ich mich da noch weiter rein entwickle. Aber dieses Muttersein so auf mental-emotionaler Ebene, das ist auf jeden Fall eine krasse Erfahrung auch, diesen Übergang richtig zu spüren im Leben.
Kann einen auch keiner so richtig darauf vorbereiten, oder?
Nee, absolut nicht. Also das ist auch unheimlich schwer, jemandem zu erklären, der jetzt noch nicht geboren hat vielleicht oder das vielleicht auch nicht so stark fühlt. Jeder fühlt das ja auch einfach ein bisschen unterschiedlich. Ne? Das ist jetzt so meine Wahrnehmung davon. Aber deswegen finde ich es auch so unfassbar wichtig. Das ist auch ein zentraler Punkt, den ich als Doula wirklich, wo ich sehr darauf Acht gebe, ist dieser heilige Raum des Wochenbetts. Den wollte ich nochmal ansprechen.
Super gerne.
Also dieser heilige Raum des Wochenbetts, Nina, ich finde das so, so wichtig, dass die Frauen im Wochenbett wirklich ihre Ruhe haben und in diese Mutterrolle reinfinden können und keinen Termindruck haben und keine übermäßigen Besuche empfangen müssen und einfach wirklich nur sein dürfen mit sich und mit dem Baby und mit ihrem Partner, weil da, also die Empfindung, hatte ich ja eben schon mal gesagt, sind, glaube ich, bei jeder Frau ein bisschen unterschiedlich. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es einfach ein Moment ist, wo die Hormone noch komplett außer Rand und Band sind. Ja, wo der Körper gerade ein wahnsinniges Hormonorchester abgespielt hat mit der Geburt. Von dem muss er sich auch erstmal erholen und alles wieder nivellieren und auf Stand bringen. Und dann ist da dieser kleine Mensch, den man versorgen muss. Und dann kriegt man so wenig Schlaf. Und dann hat man mit sich noch zu tun und mit seinem Körper. Und mit diesem, ich bin jetzt eine Mama geworden. Und also da passiert ja so unfassbar viel.
Ja.
Und wenn wir uns das einfach viel mehr bewusst machen würden, und wenn sich das auch jede Frau, die geboren hat und auch die Gesellschaft viel mehr bewusst machen würde, was das eigentlich bedeutet, dieses Wochenbett für die Frauen. Und das wünsche ich mir einfach, dass es so ein viel, viel heiligerer Schutzraum wird.
Ja, das ist so schön, dass du das ansprichst. Ich bin gerade richtig beseelt, weil das ist meine Rede. Und ich bei allen meinen Frauen sage ich immer, das Wichtigste am Anfang ist Ruhe und Zeit. Aber du kannst dir vielleicht vorstellen, in der heutigen Zeit wird Ruhe nicht mehr so richtig ernst genommen. Habe ich so das Gefühl. Ich merke richtig, wie diese Situation, in der dieses Paar sich dann befindet, total unterschätzt wird.
Ja.
Ja, da bringen so Kleinigkeiten, wie Schwiegermutter kommt oder Freundin ungeplant, bringt so viel Stress auf einmal in die Situation, was vorher niemals als Stress durchgegangen wäre. Ja, und dann hast du dann auf einmal, dann fängt es an mit Milchstau und whatever, Kind unruhig, ne? Dann zieht das ja so hinterher. Und du merkst aber, wenn du dann wieder Ruhe ins System bringst, dass dann eigentlich das Ganze schon wieder sehr schnell besser wird.
Ja.
Aber ich finde diese Ruhe so ein wichtiges Thema und ich habe so oft das Gefühl, dass sich diese Zeit nicht mehr genommen wird.
Ja, das sehe ich genauso wie du. Und so, auch einer meiner zentralen Aufgaben, sage ich mal, die ich gerne als Doula zukünftig noch viel, viel stärker wahrnehmen möchte, ist auch Wochenbettbetreuung von Frauen. Und da wirklich, ich gebe ja auch Kurse zur Vorbereitung auf die Geburt, da ist es auch ein zentrales Thema, wie gestalte ich das Wochenbett und was kann ich mir alles an Erleichterung verschaffen und was ist wichtig für mich. Aber dann eben auch nochmal, wenn ich in dieser Situation drin bin, als frisch gebackene Mama, dass man dann jemanden hat, wie zum Beispiel die Doula, die auch nochmal hilft, dem Paar diesen heiligen Schutzraum auch zu verteidigen und noch entsprechend ein bisschen für Wohlbefinden und Wellness sorgt, durch eine wärmende und nährende Mahlzeit zum Beispiel oder einfach ein paar Blümchen mit ins Schlafzimmer stellt oder ja, vielleicht auch mal durch Berührung, eine Massage oder ähnliches. Also alles das, was gut tut und was Frau dann in dem Moment auch braucht, ja. Wenn sie sich gerade nicht um die Versorgung des Babys kümmert, einfach um richtig gut regenerieren zu können.
Ja. Hast du in deinem Wochenbett, hast du Besuch empfangen?
Ja, Habe ich. Würde ich heute auch wieder anders machen, wenn ich nochmal eins hätte. Ich habe auch Besuch empfangen, aber jetzt auch nicht übermäßig viel. Mhm. Wir haben sogar bei der Geburt unseres zweiten Kindes das ältere Kind tatsächlich noch für 2 Nächte bei Oma und Opa gehabt, sodass wir wirklich auch ganz, ganz, ganz in Ruhe mit unserem Sohn zu Hause ankommen konnten. Das war auch sehr gut. Die Große war da eh noch nicht so alt, also die hat das auch nicht so mitbekommen. Also das war für uns auch eine ganz wichtige und hilfreiche Zeit. Aber ja, wir haben schon, ich sag mal, den engsten Besuch empfangen. Ich glaube, doch auch schon recht abgespeckt, wenn man so andere Wöchnerinnen vielleicht sieht. Aber ich würde es heute auch noch weiter runterfahren. Und ich bin froh, dass ich mein zweites Wochenbett auch wirklich als Wochenbett durchgezogen habe. Weil das ist eben auch ein Punkt, häufig, wenn ältere Kinder natürlich schon da sind und im Haushalt leben auch, die Familie einfach schon Zuwachs hat, dann gönnen Frauen sich häufig auch nicht die Ruhe, die sie eigentlich bräuchten. Und ich habe das dann wirklich so gemacht, dass ich gesagt habe, nee, ich stehe nicht auf. Wer was braucht, kommt zu mir.
Sehr schlau, ja.
Ja, dann eben auch mit beiden Kindern ins Bett gekuschelt und so. Also es war schon auch eine gute Zeit, ja.
Und wie genau bist du auf diesen Doula-Beruf dann gekommen, weil du bist ja nicht von Natur aus Doula.
Genau.
Ist ja eigentlich auch einen anderen Beruf. Und wie bist du dann darauf gekommen, jetzt noch was anderes zu machen?
Jetzt noch mal was anderes, genau. Also ich bin eigentlich Betriebswirtin und habe jahrelang im Projekt- und Prozessmanagement gearbeitet und habe dann einfach irgendwann den Moment gehabt, wo ich mich gefragt habe, so auf dieser ganzen Reise, über die wir eben schon gesprochen haben, zum Muttersein, zum Frausein, ist ja auch so ein bisschen der Aspekt, den man sich irgendwann anguckt, was möchte ich eigentlich auf dieser Welt irgendwie hinterlassen, was ist mein Fußabdruck, der hier ist, was habe ich für einen Mehrwert? Und das war für mich dann irgendwie nicht mehr im zentralen Punkt, dass ich ein tolles Projekt irgendwie managen möchte, sondern dass ich mir überlegt habe, okay, was kann ich gut und würde auch anderen weiterbringen von meinen Fähigkeiten. Und ich glaube, mir wurde schon häufig gesagt, dass ich doch ein hohes Maß an Empathie auch mitbringe, was natürlich Grundvoraussetzung dafür ist, Frauen auch auf diesem so sensiblen Weg irgendwie begleiten zu können. Und dann habe ich eben gesagt, okay, ich merke halt um mich rum, machen viel, viel, viel zu wenig Frauen diese gute Erfahrung, die ich machen konnte mit meinen Geburten. Es gibt viel zu viele Frauen, die einfach keine schöne Geburtserfahrung machen.
Ja.
Und dann eben diesen ganzen Prozess, über den wir gerade so schön gesprochen haben, ja, in diesem Wochenbett zu sein und von einer Frau zur Mutter zu werden und so, dass sie das überhaupt nicht wahrnehmen können. Und häufig eben, weil vielleicht auch schon eine unruhige Schwangerschaft da war oder eben, weil sie einfach kein schönes Geburtserlebnis haben konnten. Und deswegen bin ich da irgendwann drauf gekommen und habe gesagt, Mensch, wie kann man das eigentlich unterstützen? Und dann kann man zum einen, so wie du, Hebamme werden. Das war für mich auch tatsächlich mal eine Überlegung, aber dann, ich sag mal, aus zeitlichen Gründen nochmal eine komplett neue Ausbildung anzufangen.
Ja, ist krass.
Habe ich gesagt, dass dann mit Schichtdienst und allem, was dazugehört, da habe ich mich relativ schnell von verabschiedet und dann eben bin ich auf, die Doula gekommen und dachte, ja, das ist es für mich, weil gerade auch dieser Weg der mental-emotionalen Begleitung einfach so wichtig ist. Und das Medizinische ist auch wichtig und es ist auch super, super gut, dass wir tolle Ärzte und Hebammen haben. Und ohne die wird es ja auch nicht gehen. Nur ich glaube, wir dürfen einfach viel, viel mehr hingucken, was es darüber hinaus noch braucht.
Und also ich glaube tatsächlich, dass wir diese Probleme haben, weil viel zu wenig Menschen auf die emotionale und mentale Ebene schauen. Mhm. Ich glaube nicht, dass die Medizin ist an sich kein Problem, weil wir die medizinische Versorgung haben. Aber was in der Medizin, glaube ich, das Problem ist, sind die Leitlinien, die einfach auf jede Frau angewandt werden und wir nicht nach Bedürfnisorientierung gehen.
Ja.
Und ich glaube, dass dieses mentale, emotionale, gerade in der Schwangerschaft, wo das so vielschichtig ist und wir ja heutzutage eigentlich oder die meisten ja nicht gelernt haben, wie gehe ich eigentlich mit Emotionen gut um? Mhm. Und wenn dann das auf einmal so angerollt kommt in der Schwangerschaft und man da gefühlt gar nicht hinterherkommt, ich glaube, dann ist das umso wichtiger, dass man jemanden hat, der einen da begleitet und der einen hält, wenn man das Gefühl hat, man verliert sich gerade total.
Ja, total und richtig.
Also deswegen, ich glaube, das ist wirklich das größte Thema und das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast mache, weil das braucht mehr Beachtung.
Ja.
Also das ist, glaube ich, echt mit das Wichtigste, dass wir Frauen einfach emotional, seelisch da gut abfangen, mithalten und begleiten, weil letztendlich spielt sich ja auch auf diesen Ebene so das meiste einfach ab.
Ja.
Und
absolut.
Und dann ist es ja so, das merke ich auch manchmal so bei Schwangeren, dass die manchmal so Empfindungen oder Gefühle haben, die sie auch vorher gar nicht kannten und dann auch schon sogar Schwierigkeiten haben, das auszudrücken. Ne?
Ja.
Und dann wissen sie nicht, wem soll ich das jetzt erzählen, wenn ich selber gar nicht greifen kann.
Ja, und es braucht auch einfach dann Zeit, ne? Zeit bei der Schwangeren, dass es sich setzen kann und Zeit auch auf der anderen Seite bei demjenigen, der dann zuhört, wenn sie denn jemanden gefunden haben, der den ganzen Prozess dann auch einfach in Ruhe mitbegleitet und dem Raum gibt.
Mhm. Und wie war das so für dich, dieses Gefühl von, ich habe eine sehr gute Geburtserfahrung gemacht, sogar zwei, aber ich merke, um mich herum haben die meisten Frauen irgendwie nicht so eine gute Geburtserfahrung. Was hat es mit dir gemacht?
Das hat mich zum Nachdenken angeregt. Mhm. Und zwar dahingehend, dass ich überlegt habe, was habe ich anders gemacht als die anderen Frauen? Und was fehlt denen vielleicht? Mhm. Und das ist so der Punkt gewesen. Es hat mich auch oft belastet. Also wenn Freunde, gerade wenn enge Freundinnen mir natürlich Erfahrungen erzählt haben, die nicht so schön sind, gab es auch Momente, wo ich mich dann auch für meine guten Erfahrungen geschämt habe und das gar nicht, also geschämt ist nicht das richtige Wort, aber mich nicht getraut habe, das dann auch so auszudrücken, wie ich das jetzt hier zum Beispiel tun kann.
Ja.
Ja, weil wenn man dann auf der anderen Seite hört, ja, bei mir war es nicht so schön oder ne, die Freundin erzählt zuerst, dann ist es natürlich so, dass man da, ja, ich sag mal, das vielleicht nicht ganz so ausschmückt, wie wir beide das jetzt hier tun. Und das ist total schade, weil ja, es darf einfach mehr Frauen geben, die das tun. Und das bewegt mich ja auch, ja, das Doula-Sein, dass ich eben mehr Frauen die Möglichkeit geben möchte, diese gesunde Geburtserfahrung machen zu können.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch so mein Thema.
Ja.
welche Veränderungen würdest du dir so ganz grundsätzlich für die Geburtshilfe wünschen? Wo siehst du Potenzial einfach, was sich verändern kann bzw. muss, damit einfach mehr Frauen in eine positive Geburtserfahrung kommen?
Hm. Ja, also ich glaube, dass es da viele Aspekte gibt in der Geburtshilfe, die ja vielleicht mal einer Veränderung bedürfen. Aber ich glaube, so das Wichtigste ist einfach diese, was du eben auch schon angesprochen hast, dass Frauen nicht nach Leitlinien behandelt werden und mit dem Gießkannenprinzip im Kreis. Ja, also, ne, also jede Frau kriegt den gleichen Schluck Wasser sozusagen. Ja. Also das würde ich mir total wünschen, dass viel mehr Individualität irgendwie an den Tag gelegt werden kann von den Hebammen. Also ich glaube, dass es auch viele gibt, die das gerne würden, aber eben nicht können, weil sie in diesem klinischen Umfeld einfach sich an Regeln halten. Und was ich halt glaube, ist, wenn Frauen wirklich im 1:1 begleitet werden würden, durch eine Hebamme oder eben durch einen Geburtsbegleiter, sag ich mal, dann wären wir, glaube ich, einfach viel mehr dabei, dass wir diese empathische, diesen empathischen Weg, diesen zeitlich vielleicht auch etwas aufwendigeren Weg, aber eben auch einen liebevollen Weg der Geburt einfach viel besser gehen könnten. Weil es ist ja so, Geburt ist ja, in mehrere Abschnitte unterteilt, die wir so lernen und kennen. Und denen werden Zeiten zugeordnet, häufig auch, ja, so standardmäßig. Und wenn wir aber von dieser Norm abweichen, dann ist es im klinischen Umfeld ja häufig so, dass irgendwie eine gewisse Nervosität auftritt oder eben, ich sag mal, wir müssen jetzt handeln.
Ja.
Mentalität. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber nee, ich denke, das absolut ist so. Genau. Und wenn man einfach im 1:1 ist, dann kann man die Frau einfach viel, viel besser in der Beobachtung haben. Man kann viel besser sehen, wie sich die Geburt insgesamt entwickelt, als immer nur so Spotlights drauf zu haben. Wie es ja leider Gottes oft in Kliniken so ist, aufgrund des hohen Personalmangels, aber auch, weil das System es so vorgibt, ja, dass man ab und zu mal nach der Frau guckt. Und wenn wir im 1:1 wären, und das ist natürlich schon ein sehr ambitionierter Wunsch, den ich jetzt habe für die Geburtshilfe, aber wenn man da viel mehr im 1:1 ist und Frauen liebevoll begleitet werden, bestenfalls auch von geburtserfahrenen Frauen tatsächlich, die diesen Prozess schon mal durchgemacht haben, oder eben aber einfach mit von Personal, von Menschen, ich möchte es gar nicht Personal nennen, die einfach, ja, ein hohes Maß an Empathie haben, dann hätten wir schon viel, viel mehr gewonnen. Aber ja, so ein Gesundheitssystem zu verändern, dauert einfach Jahre bis Jahrzehnte. Und es ist ja auch noch nicht in Sicht, dass da jetzt wirklich eine große Revision ansteht. Und vielleicht einfach so für alle, die irgendwie den Podcast dann auch hören, also wäre einfach mein Tipp, wirklich nochmal hinzugucken, in dem Kontext, wer ist eigentlich mein Geburtsbegleiter, den ich im 1:1 dabei habe. Wir sind ja sehr stark geprägt in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, dadurch, dass Partner oder die Partnerin der Schwangeren die Geburt begleitet, sehen aber ja schon auch in anderen Gesellschaften, dass es manchmal gar nicht so unüblich ist, dass da vielleicht auch die Mutter oder die Schwester mitkommen, ja. Also geburtserfahrene Frauen an die Seite, ja, dass Schwangere sich geburtserfahrene Frauen an die Seite holen. Und ich glaube, dass das gar nicht so unklug ist, wirklich auch, weil Partner häufig ja mit der Situation einfach auch überfordert sind, Frauen in dieser manchmal hilflosen oder auch besonderen Situation zu sehen, ja, die Geburt ist ja auch so eine Extremsituation, in denen häufig die Partner ihre Frauen auch noch nie gesehen haben. Und das kann natürlich auch ein bisschen zu Überforderung führen. Und wenn man jemanden an seiner Seite hat, der weiß, dass das einfach jetzt dazugehört, dass es ein normaler Prozess ist, dann glaube ich, dass es für Frauen, die unter der Geburt sind, deutlich hilfreicher ist, manchmal als an der einen oder anderen Stelle ein unsicherer, verunsicherter und vielleicht auch sogar überforderter Partner. Deswegen wählt wohl eure Geburtsbegleiter.
Da fällt mir gerade noch eine Frage zu ein, und zwar, wie hat sich denn dein Partner mit dir auf die Geburt vorbereitet und wie war die Geburt dann für ihn? Was hat er aus der Geburt so mitgenommen? Wie ging es ihm danach mit dem Erlebnis?
Ja, ich glaube, er hat sich nicht so wirklich stark vorbereitet. Er weiß natürlich heute jetzt auch viel, viel mehr darüber, nicht nur, weil er zweimal die Erfahrung gemacht hat, sondern auch durch durch meinen Weg als Doula natürlich auch. Wir sprechen da auch viel drüber, was es mit Männern machen kann. Und da habe ich ihn natürlich auch nochmal intensiv zu befragt, wie er das wahrgenommen hat. Und er hat mir genau das skizziert, was ich eben auch schon angesprochen habe, dass er mich in einer Extremsituation erlebt hat. Eingangs habe ich auch schon gesagt, ich habe mich ja selber in einer Extremsituation erlebt. Ja, und dass er ja da auch manchmal natürlich schon dachte und er sich gefragt hat, ob das jetzt alles so richtig ist und normal ist und so. Mhm. Er hat sich nichts anmerken lassen oder ich habe vielleicht auch nicht so stark auf ihn geachtet in dem Moment. Mhm. Aber ja, also für ihn war das auch zwischenzeitlich sehr verunsichernd, sage ich mal, zu einigen Zeitabschnitten. Ja, also nicht verängstigend oder so, aber ich denke, verunsichert, das trifft es so am besten, ja. Und das hat er mir auch so gespiegelt im Nachgang. Mhm. In der zweiten Geburt natürlich schon deutlich sicherer besser mit dem ganzen Prozess, aber auch da war wieder ein paar Sachen einfach auch anders, ne? Und es ist eine besondere Situation.
Ja, total. Und ich glaube leider, dass manchmal die Männer so ein bisschen hinten runterfallen und dass wir die auch echt ein bisschen mehr, also wenn die die Geburt mit begleiten wollen, dass wir die echt ein bisschen ja besser mit ins Boot holen und auch ein bisschen auf die achten, weil meistens, es geht ja letztendlich klar um die Frau, die gerade ihr Kind bekommt, aber gerade wenn der Mann mit dabei ist, dass man dann auch im Wochenbett eben schaut, wie es ihm mit dieser Erfahrung eben geht. Und ganz oft kriege ich halt mit, ne, dass die Männer nie irgendwie gefragt werden. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil es sie ja auch irgendwie betrifft, ne? Und auch in ihrem Papa-Sein dann verändert, diese ganze Erfahrung. Ne?
Ja, total. Und das ist ja auch so, Männer wissen manchmal ja auch gar nicht, wo sie hin sollen mit dieser Erfahrung und wem sie das erzählen sollen. Ne? Wenn schon Frauen mit schwierigen Geburtserfahrungen manchmal nicht wissen, wem sie es erzählen sollen und sich fragen, ob das alles so normal ist, dann ist es vielleicht bei Männern nochmal mehr der Fall. Ja,
ja, das stimmt.
Bin ich ganz bei dir. Also da dürfen wir auch auf die Männer stark Acht geben und auch sie gut vorbereiten.
Ja, das glaube ich auch. Und wenn du dir jetzt so unsere Zeit mal anguckst und die Frauen, die jetzt quasi Kinder bekommen, was denkst du, brauchen diese Frauen gerade? Womit sollten sie sich auseinandersetzen?
Bevor sie ein Kind bekommen oder wenn sie es bekommen haben, worauf zieht deine Frage ab?
Beides.
Beides so ein bisschen. Ja, ein Teil davon hatte ich ja eben schon mal so erwähnt, der mir sehr, sehr am Herzen liegt, nämlich die Wahl des richtigen Geburtspartners, Begleiters. Mhm. Ja, also darauf sollten sie auf jeden Fall achten und einfach jemanden an, sie sollten jemanden an ihrer Seite wissen, jetzt nicht nur für den Geburtsprozess an und für sich, sondern auch während der Schwangerschaft schon und eben auch danach, mit dem sie einfach all diese Fragestellungen, die vielleicht im Kopf rumschwirren, teilen können, mit denen sie vertraute Gespräche führen können und ja, einfach so ein, ich sag mal, Partner in Crime für sich haben, ja. Also, dass man wirklich jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann und mit dem man sich zu all seinen Gefühlen und Emotionen oder vielleicht auch körperlichen Veränderungen irgendwie verstanden fühlt.
Ja.
Also wirklich, ja, die beste Freundin, aber eben nicht nur die beste Freundin, sondern auch jemand, der irgendwie das empathisch nachvollziehen kann, was da gerade passiert.
Ne? Ja, und manchmal ist es nicht weiß, was passiert. Ne?
Ja, genau. Ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Erfahrung hat. Also, ne, da liegt ja jetzt auf der Hand, dass eine Doula vielleicht eine ganz gute Alternative wäre, so wie ich es beschrieben habe. Aber das ist ja wirklich so. Also, dass man sich am besten mit Frauen austauscht, die auch ein positives Bild von Geburt zeichnen. Ja? Also sich zum x-ten Mal mit der besten Freundin hinzusetzen, die aber vielleicht eine traumatische oder eine negative Geburtserfahrung gemacht hat, ist nicht ganz hilfreich in Vorbereitung auf die Geburt.
Ja, und was mir dazu einfällt, ist, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass Frauen ein bisschen zu wenig in sich selber investieren. Weil heutzutage ist so, wir sind ja, leben in dieser Konsumgesellschaft, wo wir immer alle ein neues Handy haben und Laptop und whatever. Aber wenn es um uns geht, um unsere mentalen Angelegenheiten, um unsere Emotionen, da sind die meisten Frauen dann nicht gewollt, Geld auszugeben, wo ich mir denke, das ist eigentlich genau das, was du gerade brauchst.
Ganz genau. Gerade in dieser Umbruchzeit.
Genau, du brauchst keinen Film, du brauchst keinen Kaffee, du brauchst jemanden, der dich wirklich emotional, seelisch richtig begleitet.
Ja.
So, und dann, ich höre dann immer wieder, ja, das kostet ja Geld. Ja, was im Leben kostet kein Geld, aber die Frage ist, wo setze ich meine Prioritäten?
Ja.
Und ich glaube, das ist einfach wirklich so ein großes Thema, wo ich immer sage, investiere in deine Gesundheit.
Absolut. Und das Thema Konsum hast du gerade angesprochen. Also es werden Kinderwagen verschenkt für mehrere hundert Euro, wenn nicht sogar 1.000 Euro. Und warum verschenkt man nicht einfach eine Doula als Begleitung durch diesen so wichtigen Prozess? Ist oftmals viel, viel, viel mehr wert als ein schicker, moderner, neuwertiger Kinderwagen.
Ja, also, total.
Das sage ich auch immer wieder meinen Paaren in der Vorbereitung zur Geburt. Wünscht euch auch im Wochenbett nicht Kleidung oder irgendwie Baby-Accessoires, sondern wünscht euch ein warmes Essen. Wünscht euch einfach irgendwie, dass jemand kommt und die Wäsche macht im Wochenbett und so. Genau. Und das ist eigentlich unbezahlbar tatsächlich. Ne? Und da haben die Paare viel, viel mehr von, als wenn sie den 10. Strampler kriegen mit passenden Schüchchen dazu. Und oft ist es ja so, dass solche Geschenke vielfach gemacht werden. Ja? Du sprichst es an mit Konsumgesellschaft.
Ja. Ich wollte gerade sagen, ich sage immer, dann habt ihr am Ende 28 Mal das gleiche Kuscheltier, womit das Kind sowieso nicht im ersten Lebensjahr irgendwas anfangen kann.
Genau.
Und habt aber trotzdem kein warmes Essen im Wochenbett. Ja,
so ist es.
Doch doof dann, ne?
Ja,
total. Jetzt haben wir über ganz viel gesprochen. Gibt es noch irgendwas, was du gerne hinzufügen würdest, was dir noch wichtig ist, was dir auf dem Herzen liegt?
Ja, ich denke, dein Podcast, Nina, hören ja bestimmt auch irgendwie Paare, die entweder in die Kinderplanung einsteigen wollen oder vielleicht sogar schon auch schwanger sind. Und,
ich hoffe sehr.
Und ich würde alle dazu aufrufen, das Thema, was man so oft hört, Geburt, ja, das lasse ich mal auf mich zukommen. Bitte bitte nicht. Ich glaube, wenn man jetzt deinen Podcast schon mal gefunden hat, dann ist man nicht mehr ganz im Anfangsstadium dabei, sondern schon einen Schritt weiter, ja. Dann möchte man sich schon informieren. Aber ich glaube einfach, Geburt ist auch ein Thema, mit dem man sich gut auseinandersetzen darf, was gut geplant sein will und worüber man sich auch sehr gut informieren kann. Und nur wenn ich gut informiert bin, sowohl als Schwangere als auch, ich sag mal, der Partner, der Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin, wenn ich gut informiert bin, dann kann ich auch gute Entscheidungen treffen und dann kann ich auch auf Augenhöhe kommunizieren in der Klinik und kann konkret meine Wünsche äußern und selbstbestimmt handeln und entscheiden. Und das ist ein wichtiger Punkt.
Das finde ich auch. Und wie würdest du sagen, ist es gut, sich zu informieren? Weil heutzutage, merke ich, so sind Frauen häufig sehr einseitig informiert, sehr medizinisch eben. Und wie würdest du sagen, was könnten Frauen tun, damit sie wirklich umfangreichend informiert sind, aber auch quasi aus verschiedenen Wissensquellen? Also nicht nur, ich sag mal, rein ärztlich.
Ich glaube, dass es wichtig ist, erstmal, um ein bisschen in das ganze Thema reinzufühlen, einen guten Geburtsvorbereitungskurs zu besuchen. Also das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und damit meine ich auch wirklich vielleicht kann man mal sich ein bisschen umgucken. Es gibt natürlich die so ein, ich sag mal, Standardprogramm haben, aber vielleicht auch welche, wo nochmal der Fokus auch auf dieses Elternwerden, Elternsein ein bisschen gelegt wird, ja. Also, dass man wirklich da nochmal Anregungen bekommt, um als Paar miteinander auch ins Gespräch zu gehen. Was verändert sich für uns, für unsere Beziehung, für unser Leben? Was verändert sich für den Alltag? Was verändert sich eventuell auf körperlicher Ebene? Wie verändert sich die Beziehung zueinander? Und dass man solche Themen einfach frühzeitig schon mal auf den Tisch bringt, weil das Wochenbett ist ein deutlich schlechterer Zeitpunkt, um darüber das erste Mal zu sprechen.
Ja.
Ja, also, genau. Und die gute Vorbereitung, die Impulse dazu kann man sich auch, denke ich mal, in guten Geburtsvorbereitungskursen holen. Ansonsten gibt es natürlich auch gute Literatur dazu schon, die einfach nicht ganz so einseitig ist, sondern auch wirklich viel mehr dahin guckt, die Aspekte, was verändert sich hier auf emotionaler, mentaler Ebene mit der Schwangerschaft, mit der Geburt des Babys. Und ja, deswegen, ich glaube, es ist eben dieser medizinische Aspekt, da schlage ich nochmal den Bogen zu ganz am Anfang von unserem Gespräch, der ist ja, wir können ja Geburt für Frauen. Das können wir. Und natürlich ist es auch gut, darüber informiert zu sein, was medizinisch da, also erstmal wie der ganze physiologische Vorgang ist natürlich. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, aber den meisten dann doch schon klar. Dann eben auch, was es medizinisch eben für Möglichkeiten gibt, wenn es zu Komplikationen kommt. Es ist auch gut, das zu wissen, gerade im klinischen Umfeld, ne, was können da für Interventionen einfach sein, was sind die Risiken dabei, da gut informiert zu sein, ist auch sehr, sehr wichtig. Aber was mir auch sehr am Herzen liegt, ist eben, und wir haben es auch schon ein paar Mal angesprochen hier, einfach nicht nur auf die Geburt vorbereitet zu sein, weil die darf im Vertrauen gehen und die nimmt so ihren Lauf, sondern auch eben einfach diese Vorbereitung auf die Zeit danach, ja?
Ja,
auf das Wochenbett und das Elternsein.
Und also ich merke auch, dass bei Frauen, die zum Beispiel jetzt über den Termin gehen, was an sich nicht so schlimm ist, aber wo sich immer alle fragen, warum geht es nicht los, warum geht es nicht los, warum geht es nicht los, wenn ich dann mit denen in den Austausch gehe und denen wirklich richtig zuhöre, dann sind die Themen, die da hochkommen, die betreffen häufig nicht die Geburt. Mhm. Die betreffen häufig die Zeit danach. Mhm. Also ich hatte gerade erst gestern, war ich bei einer Frau, da war genau das Thema. Und da war ich wirklich aber auch über 2 Stunden, weil das schaffst du nicht in 10 Minuten Frage stellen, sondern da musst du dir schon die ganze Frau anschauen und die Situation dazu. Und da kam das dann eben auch raus. Ne? Es ist so dieses... Freunde haben mir erzählt, das Wochenbett ist so ein Horror und ich weiß nicht, schaffe ich das und wie ist dann meine Rolle und jetzt geht ja die Geburt gerade noch nicht los und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin jetzt schon eine schlechte Mama und ne, es ist so, all dieses war wirklich, es hat sich komplett auf die Zeit danach bezogen. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man wirklich sich alles anguckt, um sich dann auch in dem Sinne sicher zu fühlen, dass man sagt, okay, jetzt geht's los und für mich ist alles geklärt, was für mich eben wichtig war oder ist.
Ja, an der Stelle möchte ich nochmal sagen, wie schön ich das finde, dass du das als Hebamme auch einfach die Zeit dafür nimmst, da den Frauen auch auf der Ebene in Ruhe zuzuhören. Man hört oft, dass das eben ja hinten rüber fällt aufgrund von Zeitmangel. Ich glaube schon, dass es viele, viele Hebammen auch gibt, die mit ganzem Herzen genau das auch leisten wollen, was du da gerade beschrieben hast, aber es manchmal einfach nicht können,
ja,
aus dem Druck heraus. Aber das ist genau das, was die Frauen dann brauchen, diese ganzheitliche Betreuung durch Schwangerschaft und Geburt. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, da auch bei Frauen, die das eben von ihrer Hebamme nicht bekommen können, die Lücke zu schließen.
Ja.
Diese ganzheitliche Begleitung. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, um diesen Übergangsprozess im Leben einer Frau einfach wunderbar von einer anderen Frau begleiten zu lassen.
Ja, und damit es eben auch eine gestärkte Erfahrung ist.
Ja.
Weil ich glaube, die Welt braucht gerade starke Mamas. Und absolut. Ich glaube, alle Frauen, die eine positive Geburt erlebt haben, die gehen anders durch ihr Leben als Frauen, die eine traumatisierte Geburt erlebt haben.
Ja,
Und
definitiv.
Deswegen ist es wirklich, brauchen wir gute Geburten, weil nur dadurch haben wir Frauen, die wirklich in ihrer Kraft sind und die auch in ihrer Kraft Mama sind und die sich das zutrauen.
Genau, eine kraftvolle Geburtserfahrung schafft eine kraftvolle Mama.
Oh ja, das ist ein schönes Abschlusswort. Danke, dass du heute da warst. Danke, dass wir das hier aufgenommen haben, auch wenn wir ein bisschen technische Schwierigkeiten am Anfang hatten. Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Ich danke dir.